Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Katrin, ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich hatte dich ehrlicherweise schon lange im Auge und freue mich umso mehr, dass es jetzt endlich soweit ist. Wir werden heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, wie ich finde, was in unserer Gesellschaft durchaus meiner Meinung nach viel zu unterrepräsentiert ist und entstigmatisiert werden darf. Aber bevor ich da einsteige, würde ich dich einmal bitten, dass du dich einmal persönlich vorstellst und uns sagst, wer du bist und was du beruflich machst.
Super gerne, danke für die Einladung. Ich habe dich natürlich auch schon lange im Blick mit deinem Podcast und freue mich deswegen total. Ja, ich bin Wirtschaftspsychologin und psychologische Psychotherapeutin, das ist immer so ein Zungenbrecher. Aber das heißt, dass ich nach meinem Diplomstudium in der Psychologie noch so eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe und danach hatte ich eben auch eine Praxis für Psychotherapie in Berlin und bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe dort als Executive Gesundheits- und Diversity-Teams geleitet oder Themen geleitet global. Bin jetzt seit kurzem wieder selbstständig und bin meinen Themen Mental Health und Diversity treu geblieben, bin so als Coach, Consultant und Speakerin unterwegs. Und so ein Thema, was zwischen diesen beiden Diversity und Mental Health liegt, ist für mich Neurodiversität, also so die Vielfalt unserer Gehirne. Das fasziniert mich und ich finde, darüber wird eigentlich noch viel zu wenig gesprochen, ist viel zu wenig bekannt und deswegen ist das so ein Fokus, den ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil es einfach total Sinn macht für mich als Psychotherapeutin und ehemalige Diversity-VP irgendwie darüber zu sprechen.
Ja, unbedingt und eben auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir viel zu wenig drüber sprechen. Magst du einmal für uns die Begriffe Neurodivergenz und Neurodiversität voneinander abgrenzen? Weil da gibt es ja schon einen Unterschied und ich habe das Gefühl, dass dieser Unterschied ganz vielen Menschen gar nicht so geläufig ist, unabhängig davon, dass viele wahrscheinlich auch so mit dem Begriff nichts anfangen können. Also grenze es gerne mal voneinander ab, wenn du magst.
Ja, total gerne. Ist mir übrigens auch so gegangen. Ich habe einen meiner ersten Posts dazu abgesetzt und habe auch irgendwie über Neurodiversität geschrieben. Dann ging die Diskussion in den Kommentarspalten los, fand ich dann auch mega spannend. Also die Unterscheidung, oder ich fange mal anders an, Neurodiversität heißt, wir haben eine große Palette an Gehirnfunktionen und Persönlichkeitseigenschaften. Also wir sind unterschiedlich in dem, wie wir ticken, wie wir etwas wahrnehmen. Es gibt ja nicht die eine Wahrheit, ne? Wenn man jetzt 10 Menschen fragen würde, was siehst du da oder wie hast du die Situation erlebt, würde etwas Unterschiedliches dabei rauskommen. Sehr unterschiedliche Stärken und Charaktereigenschaften, aber eben wirklich auch neurologische Unterschiede. Also wie wird Aufmerksamkeit gesteuert, wie werden Reize wahrgenommen, welche Neurotransmitter sind am Werk und sowas. Und die große Palette würde man eben als Neurodiversität bezeichnen. Und die Neurodivergenz ist dann eine Abweichung von der Norm oder von der Mehrheit. Und da hat sich so ein, ja, die Definitionen variieren je nach Quelle, aber da hat sich eben so eine Community gebildet, die ähnliche Hirnfunktionen hat und ähnliche Wahrnehmungsmuster. Und das sind so 15-20% der Menschen, je nach Definition, die sich als neurodivergent bezeichnen würden. Und das sind typischerweise so Diagnosen oder Selbstbeschreibungen, Persönlichkeitseigenschaften, wie die sich um Exekutivfunktionen drehen. Also es ist sowas wie eine Besonderheit in der Steuerung von Impulsen, Aufmerksamkeit, Konzentration oder Reizwahrnehmung. Und Beispiele wären Hochbegabung, ADHS, Autismus-Spektrum, Dyslexie und Dyskalkulie. Das sind so landläufig genannt Leserechtschreib- oder Rechenschwächen. Hochsensibilität oder auch je nach Definition Traumafolgestörungen, Bipolarität oder emotional instabile Persönlichkeit. Und was eint sozusagen diese ganzen Begriffe, dass es einen Unterschied gibt in der Steuerzentrale sozusagen. Also was kommt rein, was geht raus und wohin richtet sich die Aufmerksamkeit? Wie gehen wir mit den ganzen Reizen um, die auf uns einströmen? Welche Gefühle lösen die in uns aus?
Genau. Ich wollte tatsächlich gerade fragen, ob Hochsensibilität dann auch Neurodivergenz ist oder Neurodiversität, aber du hast ja gerade Neurodivergenz dann quasi gesagt, ne?
Genau. Also ja. das Thema Hochsensibilität hatte ich letztens auch auf LinkedIn eine spannende Debatte zu. Das ist in dem Fall keine Diagnose nach ICD-10 oder 11, also nach den klassischen psychischen Erkrankungen. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, muss irgendwas eine Erkrankung sein oder so genannt werden, um irgendwo auftauchen zu dürfen? Ich glaube, da gibt es große Überschneidungen auch zwischen Autismus-Spektrum und Hochsensibilität. Also ja, deswegen meine ich je nach Definition, ne, wenn man jetzt sagt, wir benennen nur Dinge, die auch wirklich nach internationaler Klassifikation eine Diagnose sind, dann würde das rausfallen. Wenn man sagt, was ist denn so von der Wahrnehmung und von dem, wie Menschen es erleben, ähnlich und von selbst, ne, wo empfindet man sich zugehörig, wenn man es liest, dann würde Hochsensibilität, denke ich, da reingehören.
Ja, ich finde es eh immer so spannend, weil du hast gerade schon den Unterschied so schön deutlich gemacht durch deine Wortwahl. Wir sagen immer Erkrankung, ne? Ich finde, Erkrankung ist so negativ behaftet. Da denken wir sofort irgendwie, wir sind falsch. Dabei finde ich so Menschen, die, ne, also zum Beispiel ADHS haben, Dyslexie, Hochbegabung, das ist ja nicht, also das ist ja nichts Krankes in dem Sinne, ne, sondern eine Diagnose vielmehr. Wie stehst du dazu? Also findest du das richtig, das so zu betiteln oder gerade auch mit Blick auf Enttabuisierung, Entstigmatisierung normaler werden lassen dieser Begrifflichkeiten? Ist das okay, dass wir das Krankheit nennen?
Ja, ich finde das ein super spannendes Thema, was mich schon meine ganze Karriere beschäftigt, wo ich auch keine kurze Antwort drauf habe, weil zum einen braucht es, zumindest so wie unser Krankensystem aktuell ist, Krankenkassensystem, braucht es das Wort Krankheit, damit es Zugang zu Ressourcen gibt. Und wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen, wenn es das nicht gäbe, wenn ADHS keine Erkrankung wäre, dann hätte niemand Supportmöglichkeiten, ohne dafür selber zu zahlen. Und das ist im Moment ohnehin schon schwierig. Aber es gibt wenigstens die Möglichkeit, auf Kasse finanziert Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, Krankheit oder Diagnose macht auch deutlich, dass es einen großen Leidensdruck gibt. So, und das geht auf Social Media manchmal auch unter. Dann geht es nur um das Witzige daran oder dass die großen Stärken. Und es ist auch so, also da werden wir ja gleich auch drüber sprechen, was so die Stärken sind und warum das super wertvoll ist für die Gesellschaft und für die Wirtschaft, neurodivergent aufgestellt sein. Aber, also neurodivers, neurodivergent. Aber es gibt eben auch oft einen großen persönlichen Leidensdruck und das ist ja eigentlich die Definition von psychischer Erkrankung, nicht so sehr, bist du jetzt normal oder unnormal, sondern ne, bist du in der aktuellen Welt, wie sie ist, eingeschränkt in deiner Lebensführung, dadurch, wie andere auf dich reagieren, wie du damit umgehst, wie es dir geht. Deswegen finde ich das schon eigentlich gut, weil es eben auch nochmal deutlich macht, es gibt auch einen Hilfebedarf in vielen Fällen. Andererseits würde es, glaube ich, helfen, wenn es weniger Stigma hinter psychische Erkrankungen gäbe. So. Also ich fände es schwierig, das ganz wegzunehmen, muss ich sagen, weil das dann so wirkt wie, ach ja, ich habe Rot als Lieblingsfarbe und du Blau, ach ja, interessant. Also ne, dann wäre so der Handlungsbedarf plötzlich weg. Mhm. Ja, und gleichzeitig, klar ist die Frage, braucht hier dann irgendeine Krankheitskategorie?
Ja. Sehr, sehr spannend. Dankeschön dafür. Leidensdruck, aber auch Stärken von neurodivergenten Menschen. Lass uns da mal gerne anknüpfen. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus hier deutlich geworden? Also insbesondere auch gerne mal auf den Leidensdruck von Betroffenen. Was kannst du darüber sagen?
Also ich glaube, der Leidensdruck ist für viele, die dann ja auch oft erst im Erwachsenenalter überhaupt diagnostiziert werden, dass sie sich irgendwie falsch fühlen, so als wäre die Welt irgendwie nicht für sie gemacht, dass sie ganz viele Tipps bekommen, die für sie überhaupt nicht funktionieren und die dann dadurch, also so Tipps zur Selbstorganisation oder wie man sich in Gruppen verhält oder wie man Karriere macht und die dann dadurch nicht helfen, sondern das Gegenteil auslösen und eher so Schuld- und Schamgefühle aufsteigen lassen, wie bin ich die Einzige, die es nicht hinkriegt, ne, die ihren Haushalt nicht im Griff hat oder die nicht weiß, wie man sich an Meetings beteiligt oder es nicht kann oder nicht möchte, wie auch immer. Ne? Alle gehen in die Kantine zum Mittagessen, nur ich fühle mich super unwohl. Und wenn ich dann noch Tipps bekomme, wie das vermeintlich einfach zu lösen ist, dann kann ich ja eigentlich nur an mir selber zweifeln. So, dann geht das natürlich auf den Selbstwert. Und deswegen gibt es auch viele Komorbiditäten, sagt man da, also Folgeerkrankungen, viel Substanzmittelgebrauch, also Drogen, um so als Selbstmedikation zum Beispiel, ne, um sich zu beruhigen oder um irgendwie besser dazu zu passen oder Depressionen, Ängste und solche Dinge. Teilweise bei unbehandelter ADHS zum Beispiel auch eine Kriminalität, einfach weil die, ne, weil es eher eine Aggressivität umschlägt und die Impulse durchbrechen. Und Deswegen ist der Leidensdruck oft sehr, wie soll ich sagen, auf Selbstbild, auf den Selbstwert bezogen. Und viele, wenn sie ihre Diagnose bekommen, müssen eigentlich die ganze Biografie nochmal neu beleuchten und sich sagen, ja, mein Gehirn funktioniert einfach anders. Und andere sind auch so. Ich habe irgendwie ein anderes System. Und ich hätte es einfach, wenn ich so angegangen wäre, wäre ich vielleicht ganz erfolgreich gewesen oder hätte ich ganz anderes Leben gehabt. Und genau. Und so im Alltäglichen ist der Leidensdruck, kann je nach Erkrankung oder ne, Diagnose, wie auch immer wir es nennen wollen, unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich absolut reizüberflutet bin oder dass ich in ruhigen Umgebungen plötzlich überhaupt nicht mehr gut steuern kann, worauf ich mich eigentlich konzentriere und dann in anderen Momenten aber den absoluten Hyperfokus habe und Essen und Trinken vergesse. Also das ist zu individuell, um das so zu benennen, aber es kann sehr, sehr tiefgreifend sein. Ja, bis hin zu extremen Selbstwertzweifeln oder ne, Depressivität und so weiter. Und du fragtest aber ja auch nach Stärken. Also neurodivergente Menschen sehen oft Muster, die andere nicht sehen oder Zusammenhänge und haben auch Lösungen im Kopf und kreative Ideen, die auf die andere nie gekommen wären. Also eher so dieses, man kann sich so vorstellen, dass einfach zu viel los im Gehirn und das führt dann dazu, dass man irgendwie sich abschotten möchte und irgendwie viel Ruhe braucht und das wäre so eher das Autismus-Spektrum oder dass man halt wie bei der ADHS so ein bisschen zerfasert und zerfranselt wirkt, außer irgendwas ist super spannend und neu oder kompetitiv und dann springt die Aufmerksamkeit so richtig an. Aber man kann sich vorstellen, es ist einfach, sind viel mehr Tabs offen, viel mehr los im Kopf. Und das ist halt Vor- und Nachteile, je nachdem, was gerade am lautesten ist im Kopf.
Ja.
aber der Vorteil ist natürlich, dass eben das Betriebssystem vielleicht andere Seiten beleuchtet in so einem Business-Prozess. Ne? Man eben auf Dinge kommt, auf die man sonst nicht gekommen wäre.
Ja, und wenn man das jetzt mal auf den Arbeitskontext bezieht, ne? Du kommst ja aus der klinischen Psychologie, du hast auch lange in der Wirtschaft gearbeitet, du kennst beide Bereiche in- und auswendig. Wie sieht denn oder wie stehst du denn im Prinzip oder anders gesagt, wie siehst du die Rolle der Arbeitswelt und auch der Unternehmen, um bei der Förderung von Neurodivergenz oder neurodivergenten Menschen zu unterstützen und auch den Abbau zu entstigmatisieren?
Ja, total spannende Frage. Ich glaube, man kann wirklich im Moment noch total viel auch mit Bildung und Awareness machen. Also wenn Firmen ihre Mitarbeitenden oder eben auch ihre Führungskräfte vor allem schulen zu dem Thema, ist schon ganz viel geholfen, weil es so extrem viel Vorurteile gibt und wenig Wissen. Es liegt teilweise auch an den Begriffen. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung ist in Fachkreisen auch total umstritten als Begriff, weil der überhaupt nicht passt. Also es ist nicht so, dass jemand keine Aufmerksamkeit hat oder sich nicht konzentrieren kann. Es ist auch nicht so, dass alle auf dem Stuhl rumspringen und hibbeln. Also das heißt, es gibt ganz viel Wissen eigentlich aufzuholen. Und alleine damit, glaube ich, ist schon viel geholfen. Und wenn Unternehmen sich mehr mit dem Thema Neurodivergenz auseinandersetzen, für ihre Innovationskraft auch, denke ich, ist das so eine Win-Win-Situation. Es gibt ja großen Bedarf nach außergewöhnlichen Lösungen, nach kreativen Lösungen in dem heutigen weltweiten Wettbewerb. Das heißt, man kann sich ja gar nicht erlauben, stillstehen zu bleiben und so zu machen wie immer, also in den meisten Firmen jedenfalls nicht. Und neurodivergente Menschen sind eben besonders gut in Innovationen. Und daher denke ich, das ist tatsächlich einfach für beide Seiten gut, ne? Wenn sich Unternehmen mit Neurodivergenz auseinandersetzen und die Entstigmatisierung fördern, bekommen und behalten sie dadurch kreative Talente und werden bestenfalls innovativer. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, also auch strategisch sich zu fragen, haben wir uns als Unternehmen damit auseinandergesetzt? Was können wir tun? Genau, aber Bildung, Awareness ist, glaube ich, im Moment der größte Hebel immer noch.
Ja, definitiv. Und hättest du konkrete Maßnahmen, Ideen, die man tatsächlich als Unternehmen direkt angehen kann, wenn man merkt, dass man vielleicht den einen oder anderen neurodivergenten Mitarbeitenden hat oder auch bewusst vielleicht in der Zukunft so rekrutieren möchte? Was kann man da tun?
Ja, also das, was ich gerade schon gesagt habe, ich glaube insgesamt so Awareness Kampagnen generell, aber vor allem eben auch für Führungskräfte, dass sie sich damit auseinandersetzen, wie vielfältig die Gehirne sein können. Weil es ist so ein Trugschluss zu glauben, was mir in meiner Karriere geholfen hat, hilft auch meinen Mitarbeitenden. Das kann eben, wie gerade erzählt, genau das Gegenteil sein, ne? Dass das eigentlich nur Schuld und Scham auslöst und überhaupt nicht funktioniert. Also da auch ein bisschen zu verstehen, wie muss ich vielleicht Tipps und Ideen, die ich habe, modulieren, sodass sie dann auch für andere oder meinen Managementstil so modulieren, dass es für alle passt. Weil wir verschenken echt viel Potenzial, habe ich das Gefühl, wenn wir so immer nur die gleichen und klassischen Arbeitsabläufe und Routinen der neuen Generation beibringen. Genau, und vor allem ist es auch spannend für Führungskräfte selber, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in der Führungsriege, zumindest in der mittleren, sich auch Menschen mit Neurodivergenz befinden, ist glaube ich, recht hoch. Vor allem, ich glaube, unter GründerInnen ist die Wahrscheinlichkeit 70% höher, dass da gerade bei den Startups oder bei den jüngeren Firmen, wie auch immer, also die, ne, wo die GründerInnen vielleicht noch am Start sind, lohnt sich aus meiner Sicht total. Ich kenne auch total viele neurodivergente GründerInnen. Ja. Weil eben, ja, passt ja auch wieder, ne, zu diesem Innovationskraft und irgendwie was Neues bewegen wollen und sich trauen und mutig sein, dass da mehr Gründungen rausspringen, als wenn das vielleicht nicht so zu den Stärken gehört. Dann glaube ich, Mitarbeitenden-Netzwerke sind super hilfreich. Also die heißen in vielen Unternehmen ja Employee Resource Groups, aber die meinen sie auch einfach nur Netzwerke. Also dass man unterstützt, solche Netzwerke ja sich gründen zu lassen. Das ist ja eher was bottom-up passiert, aber was man durchaus, denke ich, fördern kann, weil dann Netzwerke viel konkreter und auf das eigene Geschäftsmodell bezogene Verbesserungsideen einbringen können. Ich finde es immer schwer zu sagen. Es gibt aus meiner Sicht auf diese Frage nicht so eine Blueprint-Antwort. Man macht folgende Dinge und dann bist du Neurodivergenz inklusiv. Aber ich habe trotzdem mal überlegt, was so Stellschrauben sein könnten und habe so gedacht an so Konzentrationssupport, also gibt es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, gibt es sowas wie Noise Cancelling oder Kopfhörer, gibt es einen Silent Space vielleicht. Es ist irgendwie in Ordnung zu sagen, ich kann mich am besten so und so konzentrieren, zum Beispiel laufend, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte am liebsten auf so einem Laufband stehen, wäre das denkbar oder ich möchte währenddessen einen bestimmten Song hören, geht das? Dann so kann ich mich auch mal rausnehmen, gibt zum Beispiel in der Kantine vielleicht eine Ecke, wo man gar nicht miteinander sprechen muss, wo sich nur Leute hinsetzen, die mal in Ruhe reden wollen, ohne dass das als unhöflich empfunden wird, oder gibt es irgendwo eine ruhige Ecke? Arbeitsorganisation wäre sowas wie klare Deadlines und vielleicht auch nochmal in Meilensteine runtergebrochen. Oder gibt es so die richtige Menge an Social Pressure, also an so an so Druck unter Gleichgesinnten, der gute Druck. Und wenn nein, kann ich den vielleicht auch erschaffen. Also können Leute sich vielleicht so Accountability Buddies finden im Unternehmen. Ich neige zum Denglisch übrigens, weil ich so viel auf Englisch gearbeitet habe in meinem Leben. Also muss dann einfach Bescheid sagen.
Gut. Alles gut.
vielleicht auch die Frage, gibt es genug Flexibilität für so einen unterschiedlichen zirkadianen Rhythmus, also Nachteulen und die Lerchen, weil auch da ist bekannt, dass Neurodivergenz und ein verschobener oder also untypischer in Anführungsstrichen Tag-Nacht-Rhythmus gar nicht so, also es korreliert, dass es gar nicht so selten ist. Und da ist natürlich die Frage, ob das in Ordnung ist, wenn irgendwie Menschen um Mitternacht nochmal richtig Gas geben, oder ist es eben nicht gerne gesehen und ist viel wichtiger, um 7 Uhr morgens da zu sitzen. Und du sagtest jetzt das Beispiel Rekrutierung, da gibt es ja auch tatsächlich schon Praxisbeispiele, also die SAP zum Beispiel hat ein Autism-Hiring-Programm, wo Menschen auf dem Autismus-Spektrum sich direkt bewerben können, initiativ, und dann wird ihnen ein Job, wenn es geht, zugeschneidert, also der wird quasi passgenau gemacht. Und die Telekom hat zum Beispiel auch in 2 Ländern eine Zusammenarbeit mit einer, ja, wie so eine Zeitarbeitsfirma für das Autismus-Spektrum, wo Menschen auf dem Spektrum erst in der Firma noch angestellt bleiben und in Ruhe ausprobieren können. Also die können quasi in eine Firma gehen, ein halbes Jahr ausprobieren und dann entscheiden, ob sie wechseln. Und das ist natürlich für die Firma und die Führungskräfte auch entspannt, weil sie auch mal sich so ein bisschen rantasten können an das Thema. Also da gibt's auch schon so Best Practices, die sich, glaube ich, lohnen. Ich kenne keine, die sich speziell an Menschen mit ADHS wenden. Ich habe letztens so einen Podcast gehört, wo ein Startup-Gründer sagte, also ganz offen drüber sprach, ja, bei uns haben viele ADHS und deswegen herzlich willkommen. Also wir kennen das Thema und so. Das fand ich ganz, ganz cool, aber da kenne ich jetzt keine großen Best Practices, eher wenn dann zum Thema Autismus, aber auch die natürlich super selten bisher.
Ja. Woran glaubst du, liegt es? Also das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich würde jetzt, oder kann man hier unterstellen, dass Unternehmen sich auf autistische Neurodivergenz quasi schmeißen, weil sie sich dadurch erhoffen, dass sie eben wirklich hochqualifizierte Inselbegabungen an sich ziehen, währenddessen man beim ADHS eher unterstellt, die Leute können nie stillsitzen und kriegen doch eh nichts gebacken irgendwie so.
Ja,
also weißt du, da wieder so dieses Stereotype und Vorurteilsdenken.
Das wäre meine Vermutung, genau. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass das Thema Autismus-Spektrum schon länger also bekannt ist oder irgendwie besprochen wird und dass das Thema ADHS so eine Modernisierung erfährt. Also es war sogar für mich so, war so ein totaler Aha-Moment, als ich mit meiner Kollegin in meinem Podcast die ADHS-Folge aufgenommen habe, fiel uns auf, boah, wir haben da eigentlich in der Ausbildung echt nicht fundiert was zu gelernt und haben uns dann selber nochmal so reingewühlt und hatten beide so, haben wir gedacht, krass, wir waren ja gar nicht auf dem neuesten Stand. Das hat mich mega beschäftigt, weil ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass ich bei anderen Dingen mehr oder weniger auf dem neuesten Stand bin, was die Forschung angeht. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das jetzt zu meinem Fokus gemacht habe, weil ich dachte, dann muss ich ja eigentlich dafür sorgen, dass das damit mal aufgeräumt wird mit diesem gefährlichen Nicht- und Halbwissen. Also ja. Ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt.
Okay. Und sag mal, du hast es gerade auch schon kurz angesprochen. Woran liegt es eigentlich? Ich weiß nicht, ob das nur mir so auffällt. Ich finde, wenn man ins soziale Netzwerk guckt, egal wohin gerade, dann sprießen die Menschen aus den Boden, die plötzlich ADHS haben. Woran liegt das? Also wieso ist es jetzt so akut, dass plötzlich ganz viele Leute bei sich erkannt haben, dass sie ADHS haben und vor 10 Jahren beispielsweise noch nicht? Hat das auch was mit der Forschung zu tun oder was kann man da unterstellen?
Ich glaube, es gibt zum einen die schon länger diagnostiziert sind und sich jetzt trauen, drüber zu sprechen, weil es so ein bisschen Vorbilder gibt, wie das ja ganz oft bei unseren Themen so ist, dass es so erstmal ein bisschen Repräsentanz braucht. Ne? Also das gab ja die Hirschhausen-Dokumentation, die, glaube ich, vielen geholfen hat. Und dann gibt es so, im englischsprachigen Raum so ein paar Größen, die darüber sprechen oder die Sarah Kuttner, glaube ich, auch eine der, die relativ früh drüber gesprochen hat und so in Deutschland. Also das heißt, wir sind so in Deutschland erste deutschsprachige, sichtbare Menschen unterwegs, die sich trauen zu sprechen. Und das wiederum führt dann dazu, also die Aufmerksamkeit und der Social-Media-Content, dass Menschen das hören und sich irgendwie krass wiederfinden. Also zu unserer Podcast-Folge schreiben Leute, ich bin durch den Park gejoggt und habe diese Folge gehört und ich habe schon viele Folgen gehört und dann bin ich plötzlich weinend zusammengebrochen und es hat alles Sinn gemacht. Wenn man sich da wiederfindet, ist das so emotional und kann so, ne, so ein krasser Moment sein. Und dann, wenn man dann in die Diagnostik geht, dann kann das natürlich sein, dass das mal feststellt, oh, das wurde jetzt hier 37 Jahre übersehen. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Trend ist oder ob es einfach so ist, dass man jetzt darf und weiß und ne, irgendwie Infos findet, so wie als es irgendwann okay war, auch linkshändisch zu sein. Dann sind ja auch nicht plötzlich alle Linkshänder geworden, sondern eben so ein bestimmter Anteil, ne? So wie es halt, so wie ich irgendwie denke, ja, wenn sexuelle Orientierung irgendwie komplett ohne Stigmatisierung ablaufen würde oder Diskriminierung, dann gäbe es wahrscheinlich auch einfach, würde man sich irgendwo einpendeln bei so einer bestimmten Prozentzahl. Ich denke, es liegt einfach bei ADHS an einer großen quasi Fehl- oder Nicht-Diagnostik in den letzten Jahrzehnten. Gerade auch bei Frauen. Es sind kaum Frauen diagnostiziert worden, weil die ganze Diagnostikmanuale eigentlich nur so Jungs-Merkmale beschreiben, also wie es sich bei Jungs äußert.
Ja, es ist ja wie bei vielen Sachen. Ne? Ich habe neulich irgendwie einen Bericht gelesen, dass Frauen besser damit geholfen ist, wenn sie sich von Frauen operieren lassen als von Männern. Und unabhängig von diesen ganzen Crash-Tests und so weiter, die ja auch nur an Männern eigentlich praktiziert wurden und man im Endeffekt gar nicht wirklich weiß, was bei einer Frau passiert, wenn irgendwie ein Unfall oder wenn man mit dem Auto irgendwo reinfährt. Das ist ja ultra gruselig. Darüber hinaus möchte ich noch mal ganz kurz deinen Podcast erwähnen, nämlich Deep Shit Talks heißt der Podcast, weil du gerade die Folge erwähnt hast. Für alle die das jetzt interessant finden, Deep Shit Talks heißt der Podcast. Ne? Kann man ja ruhig mal sagen, weil ich finde schon, dass dieses Thema echt super spannend ist und ich das voll unterstützen möchte für alle die sich da vielleicht jetzt wiederfinden. Und unabhängig davon, auch hier nochmal, angenommen, es hört jetzt jemand, der sagt, boah, irgendwie finde ich mich hier wieder, vielleicht habe ich ja ADHS oder eine andere Neurodivergenz. Wie steht es denn ganz grundsätzlich um die Versorgungslage in Deutschland und auch Zugang zu Ressourcen? Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine Therapie gemacht und ich fand es damals ultra schwierig, überhaupt einen Platz zu bekommen, der dann auch kassenfinanziert ist. Wie sieht es da bei ADHS und neurodivergenten Menschen aus?
Ja, super schwierig. Also es gibt ein bisschen Besserung, weil ich sehe auf jeden Fall auch einige Fortbildungen online und die immer gut ausgebucht sind. Also ich glaube, die Fachwelt holt gerade ein bisschen auf. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viele KollegInnen, die sich das überhaupt nicht zutrauen und die Leute in Therapie haben, aber sich nicht zutrauen, dieses eine Thema mit denen zu besprechen. Finde ich spannend, weil es wird ja auch niemand sagen, ach, Depression ist jetzt nicht so meins, geh mal woanders hin, ne, für deine Depressionsdiagnostik. Also ich finde das interessant, ja, dass das so ausgeschlossen wird, aber das ist in der Tat so, dass selbst Menschen, die in Versorgung sind, teilweise nicht mit Diagnostik versorgt werden. Wow. Und noch schwieriger ist es für die, die noch gar keine Versorgung haben. Und das läuft aktuell viel über Privatzahlungen, ne? Also dass man sich an Institute wendet und selber zahlt.
Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, also wir haben gerade über die Versorgungslage gesprochen. Ein Fakt, den ich daran sehr kritisch finde, ist zum einen, dass hier immer vergessen wird, dass man für diese Versorgung oder für diese Ressourcen, die man sich dann ja kaufen muss, weil sie nicht übernommen werden, Geld zahlen muss. Und das ist ehrlicherweise ja nicht sehr billig, ne? Also ich glaube irgendwie, ich weiß nicht genau den Satz, aber es ist irgendwas zwischen 90 und 100 Euro, glaube ich, pro Therapiestunde. Wenn du dann irgendwie 1-2 Jahre zur Therapie gehen müsstest, bei einer Depression beispielsweise oder ähnlichem, dann zahlst du ganz schön viel Geld, wenn das eben nicht von der Kasse übernommen wird, was ich echt krass finde. Und was mir auch aufgefallen ist, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen, das ist jetzt so ein bisschen vom Thema weg, aber vielleicht trotzdem auch interessant für einige ZuhörerInnen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich PsychotherapeutInnen ganz oft nicht holistisch genug finde. Also, ne, wir gehen zu einer Therapie, wir bekommen eine Diagnose. Und dabei wird vergessen, dass wir ja irgendwie auch noch ganz viele andere Ausprägungen haben können, die in unterschiedliche Richtungen gehen, wie beispielsweise eine Neurodivergenz drauf zu, auf eine Panikstörung, auf eine Angststörung, auf eine Depression, die wiederum ja vielleicht auch bedingt, dass wir eine Depression, eine Angststörung, eine Panik haben. Wie stehst du dazu? Oder kannst du uns was zu eurer Ausbildung erklären? Also wie kommt das zustande, dass TherapeutInnen aus meiner Erfahrung heraus und auch aus Gesprächen mit anderen Betroffenen oft nicht holistisch arbeiten? Ist das so? Ist es nicht so? Woran liegt es?
Also ich meine, man muss eigentlich schon für die Ausbildung zur zumindest wenn man psychologische Psychotherapeutin wird, ne, also man, vielleicht landen ja Menschen manchmal auch in Therapie bei weniger ausführlich ausgebildeten Menschen, ne? Da, manche Begriffe sind ja nicht geschützt. Ich kann ja auch Traumatherapeutin mich nennen und habe eigentlich kaum Ausbildung. Also das ist teilweise auch super gefährlich. Das heißt, jetzt mal angenommen, du sprichst von Menschen, die wirklich auch in qualifizierter Behandlung sind, dann ist eigentlich schon die Ausbildung sehr breit auf alle Diagnosen, die es gibt. Also man muss, werde das nämlich selber oft gefragt, so hast du dich spezialisiert, so wie man das aus der Medizin kennt, HNO oder so.
Ja, genau.
Das habe ich, also das gibt's nicht, so eine Spezialisierung. Man muss schon einmal die Bandbreite kennen. Aber es gibt eine bestimmte Prägung, dass man vielleicht in der Praxisphase in einer bestimmten Klinik gearbeitet hat und sich viel mit Essstörungen auseinandergesetzt hat, weil man auf einer entsprechenden Station war. Oder so die ersten PatientInnen, die man ja ganz intensiv erlebt und die ganz intensiv betreut werden, dann so einen Fokus setzen und sich das so nach und nach entwickelt. Mhm. Und dann, ja, ich muss ja über meine eigene Berufssparte sagen, ich finde, das ist schon auch eine sehr eigene Bubble. Also da sind ja ganz viele Menschen, die nie einen Fuß in die Wirtschaft gesetzt haben, nie irgendwie außerhalb von meiner Klinik gearbeitet haben, was ein ganz anderes Leben ist. Mhm. Und das heißt nicht, dass man als Therapeutin jedes Leben schon mal gelebt haben muss. Man muss ja jetzt nicht drogenabhängig gewesen sein, um Suchtherapeutin gewesen sein zu dürfen. Aber das fällt mir schon auf, also dass vielleicht manchmal auch diese fehlende Berührung dann mit dem Außen und mit dem, was gerade so los ist, so ein Thema sein kann. Also ich kenne viele, die auch gar nicht auf Social Media sind und einen sehr therapeutischen Freundeskreis haben. Ja. Das würde ich sagen, ist eine Sache. Und was ich auch überhaupt nicht holistisch finde in unserer Ausbildung, ist alles, was über Therapeutisches hinausgeht. Wir haben nichts gelernt zu dem Mikrobiom, oder nur am Rande, ne, oder im Psychologiestudium, aber nicht, wie man das eigentlich auffangen könnte. Das ist ja auch um Ernährung oder, ne, Sport oder vielleicht auch die Gene und so weiter geht. Also eigentlich müsste man ja multiprofessionell drauf gucken. So, eigentlich möchte man so ein richtig cooles MVZ, wo jemand kommt und dann gibt es so eine Fallbesprechung in jede Fachrichtung. Schaut mal drauf und hat Ideen. Es ist ja, eigentlich muss man ja Glück haben, dass man zufällig bei der richtigen Fachrichtung landet.
Ja, sehr spannend. Dankeschön. Das heißt, du würdest schon auch sagen, dass man da Aufholbedarf hat in der Praxis, in der Ausübung.
Ja, ich glaube, es gibt zwar eine Fortbildungspflicht, das schon. Also man muss jedes Jahr so und so viele Fortbildungspunkte sammeln, aber es ist eben nicht festgeschrieben, zu welchen Themen. Und das ist vielleicht so eine Sache, die man sich mal angucken könnte, berufspolitisch. Ist das eigentlich richtig oder müsste man gerade bei den Dingen, die so Neuerungen sind, bei den Trends, im Zweifel auch dafür sorgen, dass alle auf dem neuesten Stand sind?
Ja. Speaking of Trends, eine gute Überleitung zum nächsten Thema, und zwar die Digitalisierung. Haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Gibt es deiner Meinung nach bestimmte Technologien oder auch innovative Ansätze, die dabei unterstützen können, inklusivere und neurodivergentere Arbeitsumgebungen oder auch ganz grundsätzlich Umgebungen zu schaffen?
Ja, fand ich eine mega spannende Frage. Und da ging es mir so, dass ich da am liebsten selber mal so einen Hyperfokus drauf gerichtet hätte und mal so geforscht hätte. Aber was mir so eingefallen ist, war sowas wie als erstes eigentlich auch AI, weil vielen Menschen mit Neurodivergenz, also vor allem, wenn ich jetzt an ADHS denke, bei Autismus mag das anders sein. Da kommt es manchmal vielleicht drauf an, wie jemand so strukturiert ist und wo die Interessen hinfallen. Aber gerade Menschen mit ADHS zum Beispiel finden so Routinen super schwer umzusetzen, weil es eben langweilig ist. Das Gehirn geht sehr nach Dopamin und Dopamin wird ausgeschüttet, wenn irgendwas neu, aufregend, spannend, herausfordernd ist, aber nicht, wenn irgendwas immer das Gleiche ist. Deswegen sowas machen wie, einen Plan aufstellen oder PowerPoint-Slides bauen oder irgendwie ein Transkript von irgendwas schreiben, wer ist ungefähr so die Hölle der ADHS, und dass es jetzt Techniken gibt, die einem so Routinen abnehmen können, wenn man das möchte, ist auf jeden Fall total hilfreich. Gleichzeitig sind, glaube ich, die ganzen vielen verschiedenen Kanäle, die entstehen, und überall kann es blinken und überall ploppt was hoch und überall gibt es eine Push-Nachricht, natürlich ziemliches Gift, wenn man eigentlich Schwierigkeiten hat, die Konzentration zu steuern. Und dann habe ich an sowas gedacht wie Gamification und Nudging, also wenn es so Lernen irgendwie mehr Spaß macht und auch mehr mit so kleinen Impulsen versehen werden kann. So Dinge wie Noise Cancelling ist sicherlich hilfreich.
Voll.
So Sound Support Sachen, also es gibt ja so diese White, Brown und Pink Noise Sachen auf den Musikplayern oder 8D-Songs. Also es gibt Dinge, von denen man inzwischen weiß, dass sie bei der Konzentration helfen. Und überhaupt auch, sich digital auch mal zurückziehen zu können und von zu Hause arbeiten zu können und nicht in Menschenmengen unterwegs sein zu müssen oder in Großraumbüros.
Ja.
Dann ist gerade eine DIGA zu ADHS in Entwicklung, also so eine digitale Gesundheitsanwendung, die dann auch verschrieben werden kann, so eine App. Bin ich mal total gespannt, wie die sich dann etablieren kann. Und dann habe ich vor allem noch an Community und Peer Support gedacht, also dass es, glaube ich, mega hilfreich ist, so die eigene Crew zu finden, das kann so entlastend sein, mit anderen zu sprechen und sagen, ach echt, dein Haushalt läuft auch so ab, oder ach echt, deine To-Do, du bist auch jemand, der 700 To-Do-Listen hat und keine davon wiederfindet, und so. Das kann ganz, das kann total therapeutisch sein, und das gab's ja früher gar nicht, wo hätte man seine Community gefunden?
Ja, wenn man sich endlich zugehörig fühlen darf, ne? Du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass Mut dir sehr wichtig ist, beziehungsweise das Trainieren deines Mutmuskels. Inwiefern siehst du denn Mut als Schlüsselkompetenz für positive Veränderungen, insbesondere auch im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit?
Ja, ich muss nochmal ein Kompliment an deine Fragen machen. Ich finde die total, total spannend. Teilweise Sachen, die ich noch nie gefragt wurde.
Also
ich habe dazu einfach gedacht, Wandel braucht ja Mut, ne? Mut ist irgendwie meistens da, wo es kalt ist, da, wo noch niemand ist, da, wo es peinlich werden könnte, da, wo es schiefgehen könnte. Deswegen glaube ich, braucht Wandel Mut, und unsere Gesellschaft braucht Wandel, braucht Optimismus und auch irgendwie kreative Lösungen. Und wenn man sich dann fragt, wer diese Qualitäten hat, das sind ja meistens Menschen aus, historisch marginalisierten Gruppen, Also eine soziale Aufsteigerin, die die erste in ihrer Familie ist, die irgendwas tut, oder jemand in einer transfeindlichen Welt, ne, der trotzdem zu seiner Geschlechtsidentität steht, oder auf, ja, in einer rassistisch geprägten Welt auf Missstände hinzuweisen. Das alles braucht irgendwie viel Mut. Und wenn man da so seinen Weg gegangen ist, glaube ich, hat man den Mutmuskel schon mehr trainiert als Menschen, die vielleicht mit deutlich mehr Privilegien durch die Welt gegangen sind. Ja, und überhaupt so ohne Vorbilder auch den eigenen Weg zu gehen, braucht, glaube ich, auch mehr Mut, als das zu machen, was man sich schon vorstellen kann, was schon viele andere gemacht haben. Ich habe noch mal gedacht an einen Satz, den ich mal auf einem Vortrag gehört habe von der Martina Menz, die ist CEO von ThyssenKrupp, die hat mal gesagt, vorne ist, wo keiner ist. Das fand ich irgendwie spannend. Nicht so irgendwie, ja. Vorne ist nicht vorne, sondern wo keiner ist. Fand ich irgendwie ganz passend.
Ja,
und ich selber habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich den Eindruck habe, klar, ich bin wahrscheinlich von Natur aus irgendwie oder neurologisch mutiger als andere, aber trotzdem kann ich immer auf alte, mutige Schritte zurückschauen und die geben mir dann Kraft für den nächsten mutigen Schritt. Also sowas wie, ich war Stationspsychologin und ohne jemals vorher in der Psychiatrie gewesen zu sein, nicht mal für ein Praktikum. Und dann fragte der mich, der Chefarzt, wieso trauen Sie sich das zu? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß einfach, ich kann ganz gut im kalten Wasser. Also ich traue mir generell zu, mich in neue Situationen einzufinden. Mhm. Und hatte kurz vorher ein Projekt nach Kenia geleitet, ohne jemals in Afrika gewesen zu sein. Das hat irgendwie
Wahnsinn.
Also ich will jetzt nicht sagen, also dadurch war ich natürlich nicht Kenia-Expertin, aber es hat gut geklappt. Also ich weiß einfach, ich kann mich darauf verlassen, auf mein Schwimmen im kalten Wasser. Ja. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen, durch so Mikroabenteuer im Alltag irgendwie dran zu bleiben. So. Also mich stärkt das auf jeden Fall zu wissen, mein Mutmuskel funktioniert meistens.
Ja, total. Ich kann mich da voll mit identifizieren und glaube, dass das, was du da gerade sagst, auch total das ist, was uns nicht nur als Gesellschaft voranbringt, sondern auch persönlich, ne? Und danach streben wir ja eigentlich alle. Also wir alle wollen ja nicht irgendwie in unserem Alltag so hängen und backen bleiben und immer das Gleiche machen. Und ich glaube, wirklich mal aus der Komfortzone rauszugehen und ins kalte Wasser zu springen, ist auch unglaublich erfüllend.
Ja, und da, also gibt es auch total süße Studien zu, ne? Also wie das so die Stimmung verändert, wenn man so sich kleine Dinge zutraut, wie kalt duschen oder sowas,
ja,
ne?
So. Total cool. Katrin, wir sind jetzt schon fast am Ende. Dieses Gespräch ist wieder geflogen. Ich fand das wahnsinnig spannend und würde dir zum Ende gerne noch eine Frage stellen, beziehungsweise zwei. Eine Frage meiner letzten Gästin, die fragt dich nämlich, wie frei bist du? Diese Frage fand ich unglaublich spannend.
Ja, super spannende Frage. Ich habe gerade an so eine Philosophiearbeit gedacht, die wir mal bekommen haben in der Schule. Und dann war die Frage, ob wir gerne eine Kuh wären. Und wenn ja, warum? Ich fand das so spannend. Ich habe so viel dazu geschrieben. Und ich weiß, dass meine Mitschülerinnen und Mitschüler das so blöd fanden damals.
Das ist ja geil.
Ich so gefragt habe, was ist eigentlich eine Freiheit und wer ist wirklich frei? Und ist man freier, wenn man die eigenen Grenzen gar nicht kennt? Und so. Also deswegen total interessante Frage. Aber mir ist meine eigene Freiheit und die von Menschen um mich herum super wichtig. Also so meine Autarkie und das Gefühl zu haben, dass ich Dinge kontrollieren kann, ist irgendwie einer meiner höchsten Werte. Und ich unterstütze super gerne Menschen dabei, sich freier zu fühlen und von Konventionen zu befreien. Ich bin im Moment, glaube ich, wirklich in einer ziemlich freien Position. Also ich kann im Sinne von, ich könnte überall auf der Welt sein, wenn ich das möchte. Und dann ja auch noch mit den Privilegien, die man hat, dass man auch fast überall, sondern als weiße Frau sicher wäre, als Frau vielleicht nicht überall sicher, aber trotzdem so, ich habe das Gefühl, ich habe mir auch eine gewisse finanzielle Sicherheit erarbeitet, die nicht alle Menschen haben. Also ich vermute, im weltweiten Vergleich bin ich wahrscheinlich ziemlich frei in meinen Entscheidungen und meiner Bewegungsfreiheit. Gott sei Dank im Moment auch gesund genug dafür, frei zu sein.
Ja.
Toi, toi, toi.
Ja, toi, toi, toi. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gästin auch noch eine Frage stellen? Irgendwas?
Ja, und zwar würde ich gerne fragen, wenn du über Nacht weltweite Berühmtheit erlangen würdest, für welche Eigenschaft, Errungenschaft oder Erfindung würdest du dann am liebsten global berühmt werden?
Wow, wow. Mega. Ich muss mal diese ganzen Fragen zusammenfassen. Ich finde die alle so geil, die hier gestellt werden. Ich beantworte die mir dann selber immer im Nachgang. Finde es total spannend.
Aber man darf nicht sagen, ich möchte nicht berühmt werden. In dem Fall. Das ist raus.
Okay, das ist gut. Das ist ein guter Input, ein guter Nachtrag. Katrin, vielen lieben Dank. Ich fand das großartig, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich fand deinen Input total essentiell. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass man selten Menschen begegnet, die eben diese psychologische, aber auch wirtschaftliche Seite, wie du das selber auch erlebt hast, erlebt haben und dadurch natürlich auch wirklich mitreden können, weil sie das allumfängliche Bild sehen. Vielen Dank für den Input, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich unglaublich gefreut.
Danke für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.